Es ist Dienstag, der 28. Oktober 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist Stefan Milius. Wir beginnen mit einer Durchsage unseres Werbepartners, den Winkelmann Apotheken. E-Rezept ganz einfach mit der MediNow-App und Ihrer Winkelmann Apotheke. Lösen Sie Ihr E-Rezept schnell und sicher digital ein mit der MediNow-App und den Winkelmann Apotheken. Jetzt neu Ihr E-Rezept deutschlandweit. Egal ob zu Hause, im Urlaub oder im Büro, Ihr Medikament kommt sicher und schnell zu Ihnen. Einfach MediNow-App laden, registrieren, E-Rezept mit der Gesundheitskarte übertragen und kostenlos deutschlandweit liefern lassen. Mehr auf winkelmann-gruppe.de/e-rezept. Ihre Winkelmann-Apotheken, da wo Sie sie brauchen. Und damit kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Vorausgesagt wurde ihm eine heftige Niederlage, erzielt hat er einen durchschlagenden Erfolg. Die Partei des argentinischen Präsidenten Javier Milei ist die große Siegerin der Zwischenwahlen. Das ist weit mehr als Kosmetik. Der libertäre Politiker braucht in den beiden Parlamentskammern Mehrheiten, um seine Agenda durchzusetzen. Was er nun voraussichtlich alles an die Hand nehmen wird, was sich damit in Argentinien verändern könnte und wie es um die Chancen für die Reformpläne steht, wir sprechen darüber mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Die österreichische Bundesregierung will ein Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre an den Schulen durchsetzen. Es ist nicht der erste Anlauf, beim letzten Mal hatte ein Gericht die Pläne durchkreuzt. Der Widerstand gegen die Maßnahme ist auch dieses Mal groß, erreicht von Vertretern des Islams bis zu dessen Kollegen bei den christlichen Landeskirchen. Wie es zu dieser unheilig wirkenden Allianz kommt, ob das Kopftuchverbot dieses Mal durchkommen wird und ob es überhaupt umsetzbar ist, zu Gast dazu ist die Publizistin und Islamkritikerin Leila Mirso. Der eine oder andere schaut seit einigen Wochen vielleicht beunruhigt nach oben, wenn es über seinen Kopf rattert oder dröhnt. Die Schlagzeilen rund um unbekannte Drohnen am Himmel oder Kampfjets, die plötzlich über fremdem Gebiet auftauchen, haben sich gemehrt. Bei der EU vermutet man Russland hinter den Aktionen. Aber gibt es wirklich auf einen Schlag mehr Luftraumverletzungen als früher? Und was spricht dafür, dass es sich dabei um geplante Manöver handelt und nicht beispielsweise um simple Versehen? Der Autor und Verleger Peter Heisenko, früher als Pilot tätig, gibt uns seine Einschätzung. Und im Kommentar geht es um Donald Trumps Ballsaalpläne im Weißen Haus. Die werden von unseren Medien heftig kritisiert, aber die Kritiker sollten sich vielleicht mal unsere eigenen staatlichen Bauvorhaben anschauen, wie Dirk Schmitz ausführt. Westliche Medien sagten Argentiniens Präsident Milei eine Niederlage voraus. Der libertäre Wunderknabe werde entzaubert, so die Prognose. Es kam deutlich anders. Milei hat bei den Zwischenwahlen am Wochenende abgeräumt. Seine libertäre Bewegung liegt nun in beiden Kammern des Parlaments deutlich vorne. Während die einen noch analysieren, wie es soweit kam, fragen sich die anderen, was das für die Zukunft heißt. Denn trotz eines ziemlich fulminanten Starts des Präsidenten und seinem jüngsten Wahlerfolg steht Argentinien aktuell noch vor vielen Herausforderungen. Welche Rolle dabei das aktuelle Ergebnis spielen könnte, unter anderem darüber spreche ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer, der sich zurzeit in Argentinien aufhält. Hallo Alex.
Ja, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Nordwesten von Argentinien, aus Salta.
Die Zwischenwahl nicht nur in Salta, sondern eben in ganz Argentinien. Wie groß ist dieser angebliche Überraschungssieg von Mileis Partei wirklich? Ist er das nur aus der europäischen Perspektive?
Nein, es war auch eine Überraschung hier in Argentinien. Auch in Argentinien hatten die Meinungsforscher bestenfalls ein knappes Resultat vorausgesehen. Aber ein derart deutlicher Sieg, das war also nicht angesagt und war auch nicht zu erwarten, denn in letzter Zeit ging es ja wirklich nicht so gut voran mit Milei. Seine Reformen, die wurden von der Opposition, also die Opposition, die bislang die Mehrheit im Parlament hatte, überall gestoppt und sabotiert. Und das sieht nun anders aus. Aber vielleicht vorweg muss ich noch ganz kurz zum besseren Verständnis das argentinische System erklären. das ja faktisch eigentlich eine Kopie des US-Systems ist. Und es ist ein System, das dem Präsidenten eine sehr große Macht einräumt, aber eben auch eine Verzögerung sozusagen bei den Parlamenten eingebaut hat. Es gibt einen Senat, ein Repräsentantenhaus. Ein Drittel des Senats wird alle 2 Jahre neu bestellt. Und beim Repräsentantenhaus ist es die Hälfte, die alle 2 Jahre neu bestellt wird. Und Milei hat nun zwar, also seine La Libertà Avanza, keine eigenen Mehrheiten, also selbst wenn man die Verbündeten dazu rechnet, aber er ist in der Lage, Mehrheiten zu schaffen mit potenziell eher rechten Parlamentariern und vor allem die Peronisten, also die linken Peronisten, die haben ihre Dominanz in beiden Kammern deutlich verloren.
Das war ja bisher das Problem. Milei hat oft per Dekret regiert, viele Vorstöße wurden im Parlament dann auch wieder zurückgedreht. Beginnt jetzt gewissermaßen der politische Normalbetrieb und er kann seine Reformagenda mit voller Kraft vorantreiben.
Ja, also im ersten Jahr würde ich mal sagen, da war ja die Linke so in einer Art Schockstarre und da konnte, das hat Milei genutzt und da hat er wirklich viele Reformen vorangetrieben. In den letzten Wochen und Monaten hat aber wirklich diese linke Oppositionsmehrheit wirklich eine sehr destruktive Politik betrieben. Die haben alles sabotiert, alles rückgängig gemacht an Reformen, was irgendwie rückgängig zu machen war. Und die Märkte haben dann eben auch entsprechend reagiert. Die Inflation hat wieder angezogen. Die Erfolge von Milei, die standen in Frage. Also die Erfolge, dieser markante Rückgang der Armutsquote, die Senkung der Inflation, das Wirtschaftswachstum, all das schien in Frage gestellt. Argentinien stand wieder am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Das war so ein bisschen dieses zynische Kalkül dieser Linken, der sonst offenbar nichts Besseres mehr eingefallen ist, also eine sehr destruktive Politik. Und da hat ja kurz vor den Wahlen noch Donald Trump eingegriffen und Argentinien einen Milliardenkredit gewählt. Er hat also Milliarden Dollars aufgewendet, um argentinische Pesos zu kaufen und die Währung zu stützen. Und das wurde, er wurde ja dafür auch in den USA kritisiert, nicht? Aber so kurzfristig kann man sagen, es war ein super Geschäft für die USA, weil der argentinische Peso, der hat also wieder spektakulär zugelegt nach diesem sensationellen Wahlresultat. Übrigens auch die Börse, die argentinischen Titel, die sind also an der US-Börse, die großen Titel, vor allem die Banken, die sind um bis zu 35% gestiegen, also Wertzuwachs. Man muss sich das vorstellen. Also in dieser Hinsicht gibt es viel Grund zu Optimismus für Javier Milei.
Den hat er selber offenbar auch. Er spricht von einem historischen Tag und dem Ende von 100 Jahren Dekadenz. Aber nun muss er natürlich auch liefern. Was sind denn die wichtigsten Reformen, die er jetzt wirklich mit den neuen Kräfteverhältnissen sofort anstoßen kann?
Ja, also im Vordergrund steht nun mal eine Revision des Arbeitsrechts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Argentinien kennt ja übrigens auch viele EU-Staaten einen absoluten Kündigungsschutz. Also es ist praktisch unmöglich, jemandem zu kündigen. Und das verhindert natürlich auch, dass Leute überhaupt angestellt werden. Das ist das schlimmste Gift für die Wirtschaft, das man sich vorstellen kann. Und da verspricht Milei nun, diese Reformen endlich durchzuziehen, die er per Dekret nicht durchsetzen konnte. Weil dazu braucht es dann eben die Mehrheiten in den Parlamenten. Es sind natürlich sehr unpopuläre Maßnahmen, aber es sind absolut nötige Maßnahmen, denn die Mehrheit der Angestellten, die sind, arbeiten heute, oder die Mehrheit der Argentinier, die arbeiten schwarz angestellt, die arbeiten auf dem Schwarzmarkt, weil es eben fast zu hohes Risiko, jemanden einzustellen, den man dann nicht mehr entlassen kann. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, das ist eine Steuerreform, also eine Vereinfachung des Steuersystems, eine Senkung auch der Steuertarife. Und da braucht er ebenfalls Mehrheiten im Parlament. Und eben, diese Mehrheiten, die sind ihm nicht geschenkt, also die sind ihm nicht sicher. Und da ist er auf Allianzen angewiesen. Man hat übrigens auch schon bemerkt, dass er bei seiner Siegesrede, da gab sich Javier Milei also ungewohnt bescheiden, demütig. Er dankte zuerst seiner Equipe, seinem Kabinett, das wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat in diesen schwierigen Zeiten. Also sehr versöhnliche Töne von Seiten Milley. Also die Grundprinzipien, die bleiben zwar, aber wir müssen pragmatisch sein beim weiteren Vorgehen. Und es wird dann auch ein Umbau des Kabinettes erwartet, dass da ein paar Schlüsselstellen neu besetzt würden. Ich meine, dieses ganze System, die ganze Verwaltung, die ist durchdrungen von diesen Peronisten. Und das ist nun nicht eine Frage von links oder rechts, sondern es sind einfach Leute, Beamte, die ihre Pfründe und Privilegien haben, die sich da in diesem aufgeblasenen Staatssystem festgefressen haben. Und diese Beamten wieder loszuwerden und da eben auch zu deregulieren, das ist nun die große Herausforderung. Javier Milei hat ja versprochen, die Landeswährung gar abzuschaffen und alles zu dollarisieren. Und da ist er also weit davon noch entfernt. Es gibt also nach wie vor diese verschiedenen Dollars, künstlich gehaltenen Wechselkurse für alles Mögliche. Und da aufzuräumen, da hat er also noch einige Arbeit vor sich.
Und was passiert, wenn sich jetzt die Wirtschaft in den nächsten Monaten nicht erholt? Die Leute sind ja, das weiß man, nicht besonders geduldig. Ist der politische Kredit dann schnell wieder aufgebraucht?
Ja, der große Vorteil von Javier Milei ist ja, und das ist einzigartig, dass er eben diese unangenehmen Maßnahmen, also sprich Rentenkürzungen, Ausgabenkürzungen, Entlassungen, also all das, was ja eigentlich jeder Politiker meidet, wie der Teufel das Weihwasser, dass er gerade das zu seinem Wahlprogramm gemacht, hervorragende Leute an Bord, nicht nur von seiner Partei, die machen genau das, was sie angekündigt haben. Man hat ja schon bei seinem ersten Wahlsieg vor 2 Jahren gesehen, dass vor allem die Jungen und die unteren sozialen Schichten für Milei stimmten. Und das hat sich nun, so mein Eindruck, aber auch Untersuchungen zeigen das, das hat sich nun akzentuiert. Und ich habe das ganz persönlich auch immer wieder erfahren. Ich habe mit Dutzenden von Leuten gesprochen, wie sie wählen werden. Die waren in der Regel sehr auskunftsfreudig. Und also man konnte fast Gift drauf nehmen. Die unteren sozialen Schichten, die haben für Milei gewählt und vor allem eben auch die Jungen. Und eigentlich eher die Bessergestellten, die haben Peronisten oder auch für seine Bewegung sozusagen der dritte Weg in der Mitte, die haben für diese Option gestimmt. Und das mag auf den ersten Anblick paradox anmuten, dahinter steckt aber eine Logik. Weil die Unterschicht, das sind die, die profitieren nicht vom Staat, die leiden unter der Inflation. Aber gerade zum Beispiel Kleinunternehmer, die haben sich eigentlich in diesem korrupten System, Staatssystem ganz gut eingerichtet. Denn diese Bürokratie, dieses überregulierte System, das bewahrt sie vor der Konkurrenz. Man kann sich in diesem Status quo haben, die sich ganz gut eingerichtet, auch eben mit Beziehungen zu den Regierungen, die ihnen dann Aufträge verschafft, die sie von der Konkurrenz beschützt. Und nicht zuletzt, die Inflation begünstigt ja in der Regel immer die Reichen, weil die Reichen, die sind in der Lage, Schulden zu machen. Und wer Schulden macht, der profitiert von der Inflation, denn die Inflation, die baut seine Schulden ab. Und das können die Ärmeren nicht. Und die sind eben nicht dumm und erkennen ihre Interessen durchaus. Und da vielleicht noch also kurz zum Schluss. Ich hatte vorgestern also ein großartiges Gespräch mit einer Kellnerin, eine ganz einfache Frau, indigene Züge, alleinerziehende Mutter und so. Ich habe sie eben auch gefragt, ja, was wären Sie? Und die hat mir dann einen Vortrag gehalten über den Wirtschaftsliberalismus von Milei, den sie also voll unterstützt. Und da habe ich gesehen, diese Frau, die weiß genau, die hat genau begriffen, worum es geht. In der Zusammenfassung, Milei macht das, was er angekündigt hat, was sonst kein Politiker zu sagen wagt. Und das macht ihn auf eine Art und Weise auch unangreifbar.
Milei macht keine Politik in Klein-Klein, er möchte das Land umpflügen. Welche Risiken gibt es jetzt noch, dass sein Projekt gefährdet sein könnte? Was kann noch passieren?
Ja, das größte Risiko liegt vielleicht bei seiner eigenen Partei, bei den Leuten, die nun sehr viele neue Leute, die nun in die Parlamente gewählt wurden, Neulinge in der Politik. Und wir kennen ja dasselbe Phänomen auch in Europa. das sind dann auch unerfahrene Leute, die kein Fettnäpfchen auslassen, die zum Teil auch vielleicht sogar undurchsichtige Figuren sind. Und das hat man ja bereits im Vorfeld der Wahlen gesehen. Es gab da Pseudoskandale, oder? Die aber wirklich fragwürdige Verbindungen von Leuten aus der Libertären Partei, fragwürdige Verbindungen, die natürlich dann von den Linken ausgeschlachtet werden und zum Teil auch sehr unfair ausgeschlachtet wurden. Aber eben da sehe ich das Risiko, dass diese Newcomer eben dann zum Teil auch nicht sehr zuverlässig sind, wie sich das eben auch schon in den letzten 2 Jahren gezeigt hat. Also Milei konnte sich auf seine Koalitionspartner von der Pro-Bewegung um Ex-Präsident Macri eigentlich fast besser verlassen als auf seine eigenen Leute. Und da sehe ich schon noch eine gewisse Gefahr.
Unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer aus Argentinien über den Sieg von Präsident Milleis Partei bei den jüngsten Zwischenwahlen. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Es ist nicht der erste Anlauf, aber dieses Mal soll es klappen. Die Rede ist vom Kopftuchverbot an Schulen in Österreich und zwar für Mädchen bis zur Religionsmündigkeit mit 14 Jahren. Die Bundesregierung ist fest entschlossen, das durchzuziehen, aber das gilt auch für die Kritiker und deren Widerstand. Die berufen sich auf die Religionsfreiheit und das Erziehungsrecht der Eltern. Das spricht aus ihrer Sicht gegen ein Verbot. Ein solches war schon 2020 beschlossen, dann aber vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden. Es ist eine Debatte um Werte und die Frage, welche davon verhandelbar sind und welche eben nicht. Wir führen diese Debatte heute mit der Publizistin und Islamkritikerin Leila Mirso, ehemalige Chefredakteurin der Jüdischen Rundschau. Guten Tag, Frau Mirso.
Grüß Gott.
Frau Mirso, warum beschäftigt das Thema Kopftuch in Schulen das Land Österreich nun schon seit Jahren so intensiv? Gibt es da irgendeinen gesellschaftlichen Kern, der diese Debatte ausgelöst hat?
Ja, in Österreich ist es ja ähnlich wie in Deutschland gestaltet mit der Massenmigration. Seit 2015 hat sich der Anteil der muslimischen Bevölkerungsgruppe natürlich explosiv erhöht. Und dementsprechend sieht man das auch sowohl im Stadtbild als auch natürlich in den Schulen. Und die österreichische Regierung hat schon im Jahr 2019 versucht, ein Kopftuchverbot in den Schulen einzubringen, das dann allerdings 2020 vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden ist. Und diesmal versucht man es eben anders zu formulieren. Und zwar diesmal geht es ausschließlich um das islamische Kopftuch, will das aber weniger religiös begründen als mehr das Kopftuchtragen verbieten in der Schule, weil es eben Ausdruck einer eher kulturellen Verhaltenspflicht ist. So möchte man also mehr Selbstbestimmung für die Mädchen und vor allem auch den Anpassungsdruck von ihnen wegnehmen.
Wenn ich das richtig verstehe, möchte man den religiösen Aspekt also sicherheitshalber ein bisschen ausklammern und damit auch die Frage umgehen, die ja ewig immer wieder lautet, ist das Kopftuch ein religiöses Symbol oder eben doch ein politisches? Das ist ein Stein des Anstoßes. Je nachdem kann man natürlich mit der Religionsfreiheit operieren. Wo stehen Sie in dieser Frage?
Ich bin hier voll auf Seite der österreichischen Bundesregierung in dem Fall, beziehungsweise voll auf der Seite eines Kopftuchsverbots in den Schulen. Man kann nämlich das islamische Kopftuch nicht einfach mit einem Kreuzkettchen, was man am Hals trägt, vergleichen oder mit einer Kippa. Denn Kreuz und Kippa sind Symbole einer religiösen Zugehörigkeit. Das Kopftuch aber ist das Symbol für die Unterdrückung der Frau schlechthin. Und das Kopftuch ist eben die Visitenkarte der Scharia. Und ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem Kopftuch, vor allem als Frau. Denn wird es freiwillig getragen, dann sagt es aus, ich bin unrein und du bist es nicht, weil du verschleierst dich nicht. Und wenn es nicht freiwillig getragen wird, dann muss man erst recht etwas dagegen haben als Frau, weil es einfach dazu dient, die Frau in ihrer Freiheit, in ihrer Selbstbestimmung in ihrer Ausdruckskraft zu beschneiden und eben auch den Ungläubigen die Nachricht auszusenden, wir sind hier, wir sind präsent. Also das ist für mich ganz klar ein Instrument des religiösen Imperialismus, der hier auch in die Schule Einzug erhält.
Die Kritiker des Verbots sprechen von einer reinen Symbolpolitik, die zu Lasten von Musliminnen gehen würde. Und diese Kritik der reinen Symbolpolitik, die kommt interessanterweise unter anderem von der evangelischen Kirche und auch die Bischofskonferenz ist dagegen, dass das Kopftuch in der Schule verboten wird. Und das sind ja interessante Allianzen zwischen Christen und Muslimen. Wie ist das zu werten?
Ja, lustigerweise sind es oft die Kirchen, die hier eben opponieren. Denn man hat natürlich Angst um die eigenen Pfründe, die dann verloren gehen. In Deutschland hat man ja schon das Kreuz abgehängt vom Klassenzimmer. Und eine Trennung von Staat und Religion, wenn man sie konsequent verfolgen will, dann darf man nämlich nicht nur das Kopftuch verbieten in Schulen oder öffentlichen Einrichtungen, Universitäten, vor Gericht, bei Polizisten, bei Lehrern, sondern müsste in der Konsequenz natürlich auch sämtliche religiösen Symbole verbieten, auch für Christen, auch für Juden, für Hindus. Und deswegen sind die Kirchen da sehr kritisch. Und schlagen sich lieber auf die Seite der islamischen Gemeinschaften, weil sie sich denken, wenn sie jetzt dran sind, irgendwann mal kommt es dann zu uns. Aber ich finde, das ist die falsche Einstellung, weil, wie gesagt, hier geht es weniger um einen spirituellen Gedanken, eine Religionszugehörigkeit, als vielmehr darum, ja, die Frau zu unterdrücken. Es kommt nicht irgendwo her. Es gibt im Koran ein Vers, der das ganz gut beschreibt, wer es nachlesen möchte, das ist Sure 33, Vers 59, wo es heißt, O Prophet, sprich zu deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Weibern der Gläubigen, dass sie sich in ihren Überwurf verhüllen. So werden sie erkannt und werden nicht verletzt. So werden sie erkannt und werden nicht verletzt. Das ist eindeutig die Botschaft, dass wenn Muslime eine Frau mit Kopftuch sehen, sie sofort also als Glaubensschwester identifizieren können und sie in Ruhe lassen. Und im Gegenzug bedeutet das, dass eine Frau ohne Kopftuch ist, eben freiwillig ist. Nichts anderes sagt das aus. Und ein Kopftuch hat auf dem Kopf eines Kindes und einer Schülerin nichts zu suchen. Die Schule sollte ein sogenannter Safe Space sein für Kinder und Jugendliche, wo sie sich entfalten können, wo sie lernen, wo sie neugierig sind, wo sie sich austesten können. Und da ist das Kopftuch eben total falsch am Platz.
Nun kann man ja grundsätzlich alles Mögliche verbieten. Die Frage ist immer, wie sehen die praktischen Auswirkungen aus? Die Kritiker des Verbots sagen, ein Kopftuchverbot sorgt nicht für eine bessere Integration, sondern erst recht für eine Spaltung. In patriarchalischen Familien werden die Mädchen danach gewissermaßen regelrecht versteckt. Es wird eine Parallelgesellschaft noch stärker als heute entstehen. Ist diese Befürchtung konkret gerechtfertigt?
Ich würde sagen, nicht in allen Punkten. Was jetzt Österreich angeht, da besteht tatsächlich die Gefahr, dass die Kinder dann eher zu Hause unterrichtet werden, weil da sind die Gesetze lockerer für eben Heimunterricht. Das Gesetz soll jetzt ab Februar 2026 eben gelten mit dem neuen Semester. Und es ist die Befürchtung da, dass eben manche muslimische Familien die Töchter dann nur noch zu Hause unterrichten, die Töchter also tatsächlich dann versteckt werden und überhaupt keine Interaktion mehr haben mit unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass generelles Kopftuchverbot in der Schule auch ein Zeichen ist für Freiheit. Man nimmt dann auch den Anpassungsdruck weg von Familien, die sich vielleicht noch unsicher sind, die noch auf der Kippe stehen, die vielleicht etwas moderner damit umgehen und sagen, nein, wir leben hier im Westen, es besteht keine Notwendigkeit für ein Mädchen, vor allem nicht unter 14 Jahren ein Kopftuch zu tragen. Ich sehe das so, ein Kopftuchverbot in den Schulen, vor allem für Mädchen unter 14 Jahren, würde auch den Anpassungsdruck wegnehmen. Gerade für Familien, die vielleicht noch an der Kippe stehen, die noch überlegen, soll mein Mädchen ein Kopftuch tragen oder nicht. Wir leben schließlich im Westen. Wir wollen uns integrieren, wir wollen uns dieser Wertegemeinschaft eben, wir wollen die annehmen. Und dieser Anpassungsdruck, gerade auf Väter, von denen muss ja auch weggenommen werden. Das heißt, ein Vater, ein türkischer oder syrischer, also auf jeden Fall ein muslimischer Vater, darf nicht von anderen muslimischen Vätern angesprochen werden. Unsere Töchter tragen Kopftuch, deine nicht. Was ist mit dir los? Bist du kein richtiger Mann? Hast du deine Familie nicht im Griff? Das heißt, der Anpassungsdruck wird nicht nur von den Mädchen genommen, sondern auch von den Vätern, von den muslimischen Familien. Und es ist deswegen ein ganz wichtiger Schritt, das Kopftuch aus der Schule zu verbannen.
Das Kopftuch ist ja aber nicht nur eine schulische Frage, sondern auch ein sichtbares Symbol im öffentlichen Raum. Und da sind wir schon mitten in der Stadtbilddebatte, die vor allem Deutschland seit Tagen vereinnahmt. Sind denn muslimische Identitätszeichen wie das Kopftuch aus Ihrer Sicht ein Teil der Stadtbildproblematik?
Ich kann in Friedrich Merz' Kopf nicht reinschauen, kann ihm jetzt nicht unterstellen, was er konkret damit gemeint hat. Aber ich denke, ich und viele andere werden auf jeden Fall sofort das Kopftuch damit assoziiert haben. Wir wissen aber beide, das Kopftuch selber stellt jetzt nicht das Problem dar, sondern mehr das, wofür es steht, nämlich für eine fortschreitende Islamisierung unserer Gesellschaft. Das Stadtbild steht für eine Verwahrlosung der Städte, ja, dass die Kommunen überfordert sind, dass die Städte überfordert sind, dass Polizei überfordert ist. Und das hat schon eindeutig mit der illegalen Migration zu tun, mit den überbordenden Kosten, mit dem Kontrollverlust unseres Staates. Und das spiegelt sich eben im sogenannten Stadtbild nieder.
Und nun ist ein Begriff aufgetaucht, den es bereits seit einigen Jahren gibt, der aber eher in Soziologenzirkeln und weniger in der Öffentlichkeit vorkommt, und zwar Femonationalismus. Das beschreibt, vereinfacht gesagt, die Instrumentalisierung von Frauenrechten gegen die muslimische Gemeinschaft. Also Argumente aus dem Feminismus werden gewissermaßen für Rassismus und Ausgrenzung zweckentfremdet. Wenn Sie, Frau Mirso, jetzt mit Frauenrechten kommen für dieses Verbot, dann werden Ihnen die Erfinder dieses Begriffs sagen, Sie sind eine Femonationalistin. Können Sie damit irgendetwas anfangen?
Der Begriff ist mir, sowohl wahrscheinlich vielen anderen Zuhörern, absolut neu. Ich musste das heute erst googeln, was das überhaupt bedeutet. Also ich muss mich schon wundern, was alles auf den Tisch gebracht wird, nur um diese Diskussion im Keim zu ersticken. Ich denke, wenn wir uns für Freiheit und Rechte einer Gruppe einsetzen, in diesem Fall für Frauen, dann darf da nicht schon wieder die Nazi-Keule hier geschwungen werden. Und das ist ja genau der, ich nenne es wirklich Verrat der Feministinnen an ihren Schwestern, so muss man das wirklich sagen, dass sie alles, was von islamischer, migrantischer Seite kommt, an Einschränkungen der Frauenrechte, an Gewalt an Frauen, an sexuellen Übergriffen, entweder total ignorieren oder eben verharmlosen. Und also man kann hier nur von kognitiver Dissonanz sprechen. Es ist nicht nachvollziehbar. Und wenn sich jetzt vor allem die konservative Rechte sich für Frauenrechte einsetzt und vor allem sogar auch, was überhaupt nicht zu erwarten war, für die Rechte von Homosexuellen tatsächlich, weil die ja auch genauso wie Frauen auf der Abschussliste der Muslime stehen, wenn sie rausgehen abends und von denen angemacht oder vielleicht geschlagen werden, dann kann das doch nicht verkehrt sein. Also das ist für mich reiner linker Aktionismus.
Wie sieht denn Ihre Prognose aus? Reicht es diesmal für das Verbot? Und wenn es reicht, das ist ja wahrscheinlich des Pudels Kern, lässt es sich dann auch durchsetzen, dieses Verbot? Wird man das rigoros machen?
Also das Gesetz war jetzt eben in der sogenannten Begutachtung und soll im Dezember in Österreich ins Parlament, in den Nationalrat eben mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Für einen Beschluss spricht eigentlich nichts dagegen. Ob es dann wieder den Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof standhält, wird sich zeigen. Es müssen wahrscheinlich noch ein paar Verbesserungen, Justierungen noch vorgenommen werden. Wie es dann in der Praxis aussieht, wird sich zeigen. Im Moment ist es so, dass die Lehrer den Mädchen nicht explizit verbieten können, dass sie das Kopftuch tragen. Sie können die Mädchen ansprechen, dann die Eltern einbestellen, dann eben melden, dann wird eine Verwaltungsstrafe ausgesprochen, die kann zwischen 150 oder sogar 1.000 Euro betragen. Wenn man die nicht entrichtet, gibt es sogar Ersatzhaft bis zu 2 Wochen, die man ableisten kann. Also Papier ist geduldig. Wie es dann in der Praxis aussieht, wird sich zeigen.
Und falls es soweit kommt, denken Sie, dass es auch eine Signalwirkung über die Grenzen Österreichs hinaus haben könnte auf andere EU-Staaten?
Das hoffe ich doch sehr, vor allem für Deutschland, weil wir haben ja wieder die Rolle rückwärts geübt. Wir waren schon viel weiter mit dem Verbot von Kopftüchern, vor allem eben für Lehrkräfte. Und das ist sukzessive abgebaut worden, sogar im Jahr 2023. Berlin, die letzte Bastion, hat sogar das eigene Neutralitätsgesetz wieder gekippt und erlaubt es Lehrkräften, also in dem Fall Frauen, wieder Kopftücher zu tragen. Und das ist wirklich absolut das falsche Signal, weil man dann immensen Druck ausübt auf die Mädchen, die zu Hause schon in Repressalien von ihren patriarchisch geprägten muslimischen Familien ausgesetzt sind. Und da ist die Schule ein Hort, wo sie wenigstens Anschluss haben an die Gesamtgesellschaft. Und wenn man dann eine Lehrerin im Kopftuch hat, dann wird man sich wieder nicht trauen, ja, sich zu entfalten, seine Meinung sagen zu dürfen.
Das geplante Kopftuchverbot an Schulen in Österreich. Im Gespräch war die Publizistin Leila Mirso. Besten Dank, Frau Mirso.
Ich danke Ihnen.
Jetzt ist er vollends größenwahnsinnig geworden, so tönen die Kritiker von US-Präsident Donald Trump, weil dieser im Weißen Haus einen gigantischen Ballsaal errichten lassen will. Allerdings zeigen Vergleiche, dass der Größenwahnsinn ganz woanders wohnt. Der Kommentar von Dirk Schmitz.
Manchmal reicht ein Blick über den Atlantik, um die eigene Wirklichkeit besser zu verstehen. Donald Trump steht wieder einmal am Pranger, diesmal wegen eines geplanten Ballsaals am Weißen Haus. Bis zu 300 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Ein gefundenes Fressen für all jene, die ihn ohnehin gerne des Größenwahns bezichtigen. Ein Ballsaal, 8000 Quadratmeter groß, größer als das Weiße Haus selbst. Ein Symbol für maßlosen Narzissmus. Nur, und das wird gerne überhört, Trump zahlt selbst. Kein Cent amerikanisches Steuergeld. Unglaublich, aber wahr. Private Sponsoren finanzieren das Ganze. Große US-Gesellschaften beteiligen sich. Sogar die Deutsche Telekom über ihre amerikanische Tochter. Und während wir uns noch laut empören, schauen wir auf Berlin. Dort steht ein Bauprojekt an, das Trumps Ballsaal aussehen lässt wie ein Schrebergartenhäuschen. Das neue Bundeskanzleramt. 1 Milliarde Euro Kosten. Für nur 25.000 Quadratmeter Zusatzfläche, 50.000 Quadratmeter insgesamt. Ein Kanzlerbüro, dann so groß wie das Zeil-Einkaufszentrum in Frankfurt. Finanziert von uns. Den Steuerzahlern. Ursprünglich sollte es einmal günstiger werden, dann stiegen die Kosten auf 770 Millionen. Stand 2023. Inzwischen redet niemand mehr gerne über die aktuelle Summe. Der Beitrag ist absurd. Ein Bürohaus in Berlin bei gleicher Neubaugröße würde 200 Millionen Euro kosten. Im Luxussegment vielleicht 300. Das Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt, 828 Meter, über 300.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, hatte nur 1,1 Milliarden Euro gekostet. Friedrich Merz, der neue Kanzler, hat das geerbte, völlig verirrte Projekt nicht gestoppt. Im Gegenteil, er hält aggressiv daran fest. Begründung: mehr Platz für mehr Effizienz. Klingt vernünftig, bis man sich fragt, ob sich Regierungseffizienz wirklich in Quadratmetern und räumlicher Nähe zum Kanzler misst. Denn das derzeitige Kanzleramt ist schon heute eines der größten Regierungsgebäude der Welt. Doch nun muss es gleich das Doppelte sein. Zum Vergleich, die Downing Street in London, im Kern 550 Quadratmeter, der Élysée-Palast in Paris 11.000 und Otto von Bismarcks alte Reichskanzlei knapp 400 Quadratmeter nutzte der eiserne Kanzler für sich. Darauf hat er Deutschland geeinigt und nebenbei drei Kriege geführt und gewonnen. Man muss also fragen, wozu braucht ein Kanzler in unseren Zeiten nur 20% weniger Fläche als der Sonnenkönig in Versailles? Vielleicht ist es der Zeitgeist. Man baut größer, denkt größer, regiert schlechter. Kluge Rechner verglichen das Projekt mit der neuen Reichskanzlei von 1938. Und tatsächlich, Hitlers Prachtbau kostete umgerechnet rund 400 Millionen Euro, war also halb so teuer wie das, was jetzt entsteht. Und kleiner, weit weniger als 20.000 Quadratmeter. Der neue Kanzler wird also, man möge den Ausdruck verzeihen, eine Art Superreichskanzlei 2.0 bauen. Nur ohne Reich, ohne Macht und ohne jedes Maß. Mit rund 900 geplanten Mitarbeitern übertrifft der Apparat die Belegschaft Hitlers im Jahre 42 um das Doppelte. Man fragt sich, wie viele Vorkoster braucht ein Kanzler? Und das alles, während den Bürgern gepredigt wird, sie sollten den Gürtel enger schnallen, während Pflegeheime schließen und Rentner Flaschen sammeln. Aber für ein verdoppeltes Kanzleramt reicht's natürlich. Denn der Maßstab, nach dem hier gebaut wird, ist kein architektonischer, sondern ein psychologischer. Er heißt Selbstbild. Merz will Größe zeigen, nicht als Politiker, sondern mit einem leeren Symbol des Ich bin Kanzler. Mit einem Haus, das Macht ausstrahlen muss, weil das Vertrauen verschwunden ist. Einem Palast, damit man den Mangel an Führung nicht spürt. Und während man in Berlin über Klimaneutralität redet, entsteht ein Betonkoloss, bei dessen Bau mehr CO2 emittiert wird, als zehntausende Dienstwagen ausstoßen. Benziner, versteht sich. Vielleicht sollte man an den Eingang ein Schild stellen. Hier wird gespart, wenigstens an Vernunft. Natürlich, es lässt sich alles pragmatisch erklären. Sicherheitsanforderungen, Raum für internationale Gipfel, beim synchronen Fall in die Bedeutungslosigkeit. Trump mag Narzisst sein, aber er zahlt seinen Ballsaal selbst. Vielleicht sollte man das künftig ins Kanzleramtsbeton gießen. Hier delegitimiert sich eine ungewollte Regierung selbst.
Das war ein Kommentar von Dirk Schmitz. Luftraumverletzungen, gefährliche Drohnen, russische Kampfjets über anderen Ländern. Die Schlagzeilen liefern uns fast täglich neue, angebliche Hinweise dafür, dass es in der Luft über dem Kontinent brandgefährlich geworden sei. Politiker warnen vor hybriden Angriffen und gezielter Einschüchterung aus Moskau. Doch was davon ist wirklich Realität und was eher mediale und politische Dramatisierung? Für Laien ist das schwer zu unterscheiden, für Luftfahrtprofis weniger. Bei mir zu Gast ist nun Peter Heisenko, der Buchautor und Verleger war 30 Jahre lang als Pilot tätig. Mit ihm spreche ich darüber, ob wir nun alle permanent den Kopf einziehen oder vielleicht einfach die Zeitung wechseln sollten. Guten Tag, Herr Heisenko.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Heisenko, wenn man die Schlagzeilen liest, dann hat man ja wirklich das Gefühl, der europäische Luftraum werde momentan ständig verletzt. Ist das denn auch faktisch so aus Ihrer Beobachtung? Gibt es diese Zunahme an Vorfällen?
Naja, ich würde mal so sagen, es wird eine Zunahme gemeldet, aber in Wirklichkeit gibt's die wahrscheinlich gar nicht.
Das heißt, wir hatten die Situation schon immer, es wird jetzt einfach aufgebauscht.
Ja, ich will mal so einen groben Überblick geben, worum es da überhaupt geht. Also jedes Land, das an ein Meer grenzt, hat Anspruch auf einen bestimmten Bereich im Meer, dass es dann als sein eigenes Gebiet bezeichnen kann. Das waren mal 12 Meilen, dann hat man das auf 200 Meilen gesetzt. Und jetzt sehen wir schon das Problem in der Ostsee. 200 Meilen geht in der Ostsee gar nicht, weil so breit ist die gar nicht. Dann haben wir noch diverse Inselchen in der Ostsee liegen, zum Beispiel Gotland auch noch. Also das engt die Luftraumverteilung, auch die Verteilung der Seegrenzen sehr stark ein. Und da bleibt dann praktisch für einen international freien Luftkorridor gar nicht mehr viel Platz. Und der ist dann auch noch quasi im Zickzack. Also wenn man dann da durchfliegen will und nur in internationalem Luftraum sich bewegen will, da muss man schon sehr genau schauen, dass man da nicht eine Meile zu weit links oder rechts kommt.
Es passiert also nicht mehr als früher, es wird einfach mehr gemeldet. Und die zweite Frage, die sich natürlich stellt, das, was dann wirklich geschieht, wie dramatisch ist das? Sind wir da an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, ohne es zu merken? Oder ist auch die Darstellung der möglichen Auswirkungen übertrieben?
Übertrieben finde ich ein sehr schwaches Wort dafür. Ich will auch noch mal Folgendes anmerken. Also zum Beispiel die USA oder andere. Man kann die USA ja im Prinzip als Inselstaat bezeichnen. die haben dann um ihr Land und um das Wasser rundherum noch eine sogenannte Air Defense Identification Zone aufgebaut. In Kurz ist das ADIZ. Und da muss man sich immer anmelden, bevor man da reinfliegen darf. Das kann über den Flugplan schon geschehen oder sonst wie muss man sich jedenfalls identifizieren, bevor man in so eine Air Defense Identification Zone einfliegt. Israel hat übrigens auch eine.
Das heißt, wenn zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von hybrider Kriegsführung und gezielten Manövern zur Einschüchterung spricht, dann gibt es nicht viel, das für diese Behauptung spricht.
Da spricht eigentlich gar nichts dafür, weil wir hören dann immer wieder, ja, dass sich irgendwelche russischen Flugzeuge über Alaska genähert haben und so weiter. Mein Gott, das sind Meldungen, die hat es früher einfach nicht gegeben, weil es irrelevant ist. Das ist einfach, wenn da jemand fliegt, ja, dann wird er halt identifiziert, er darf aber dort fliegen. Also das heißt, diese Air Defense Identification Zone ist keine No-Fly Zone. Das ist nur, dass das Land, also in diesem Fall die USA, wissen wollen, wer nähert sich ihrem Territorium.
Nehmen wir einen konkreten Fall, den der drei russischen Kampfjets, die vor einigen Wochen für 12 Minuten in den estnischen Luftraum eingedrungen sind und Estland hat das als Provokation bezeichnet. Es wurde dann sehr schnell ein Politikum daraus. Es scheint aber keine Gefährdungslage bestanden zu haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind solche Eindringmanöver völlig normal, nur neuerdings werden sie irgendwie beängstigend aufgebauscht.
Ja, so sehe ich das. Na, und da muss man auch gleich mal sagen, wenn Estland oder sonst jemand sagt, da gab es einen Vorfall, dass jemand den Luftraum verletzt hat, dann hat man ja in der heutigen Zeit eigentlich Radaraufzeichnungen. Aber diese Radaraufzeichnungen wurden in diesen ganzen Vorwürfen an russische Flieger nicht veröffentlicht. Warum?
Und dann gibt es noch Fälle wie die Drohnen in Polen, wo man eher von fehlgeleiteten Systemen statt gezielten Attacken ausgehen muss. Wie oft passieren technische Fehler oder ich sage jetzt mal ganz lapidar, dass irgendein sehr, sehr schneller Jet einfach mal kurz für ein paar Minuten ein bisschen falsch abbiegt?
Ich würde sagen, dass einer mal falsch abbiegt, das kann einfach passieren. Wobei falsch abbiegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, da geht es teilweise um eine Meile oder dergleichen. Und ich meine, wenn man in den Himmel schaut, dann weiß man, wie wenig eine Meile ist, die ja auch nicht irgendwo richtig angezeigt wird. Das heißt, der Flieger, der sich über der Ostsee zum Beispiel bewegt, der muss anhand der Karten und seiner Flugprogrammierung schauen, dass er sich in diesem engen Korridor aufhält. Und das kann da schon mal passieren, dass man ein Stück irgendwo links oder rechts rausrutscht. Was soll das? Ist auch zum Beispiel, wenn Wetter ist. Stellen Sie sich vor, über diesem internationalen Korridor steht jetzt ein Riesengewitter. Dann müssen die Flieger außenrum fliegen und können gar nicht anders, als eine Luftraumverletzung vorzunehmen. Allerdings sollten Sie die dann immer anmelden und genehmigt bekommen. Aber die kriegen Sie genehmigt, weil man eben, wenn man ein Gewitter umfliegen muss, dann geht es um die Luftfahrtsicherheit und die muss international gesichert sein.
Sie beobachten diese Zwischenfälle bzw. die Meldungen über diese Zwischenfälle eifrig. Wie sieht Ihre Beurteilung aus? Warum ist das Thema seit einigen Wochen so präsent? Haben wir eine Art politisches Klima, das förmlich nach Bedrohungen sucht?
Ja, das kann man doch wohl, glaube ich, sehr eindeutig sagen. Da wird ein Popanz aufgebauscht, um hier eben eine Kriegstauglichkeit, Tüchtigkeit, wie immer es genannt wird, zu begründen und dergleichen und auch eine Bedrohungslage zu begründen. Ich halte das für unsinnig. Und auch nochmal, um auf die Drohnen zurückzukommen. Es ist ja so, dass diese Drohnen, die jetzt Sprengstoff oder sowas tragen und dann irgendwo den Feind treffen sollen, die gibt es noch nicht so lang. Das heißt, diese Technologie ist auch noch nicht so wirklich 100% ausgereift. Und zum anderen sind das ja Wegwerfartikel. Also Wegwerfartikel in dem Moment, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dann zerstören sie sich quasi selbst. Und in dem Sinne geht man mit denen auch nicht so sorgfältig um wie mit einem Flugzeug, wo Menschen drin sitzen. Also dass da mal irgendwelche Dinger daneben gehen, das halte ich für einfach systemimmanent.
Das heißt, in dem, was im Moment geschieht, erkennen Sie jetzt nicht wirklich einen Masterplan von Moskau, von dem auch schon die Rede war?
Ach was, man muss die Sache doch mal realistisch betrachten. Warum sollte Russland irgendeinen NATO-Staat angreifen? Es ist völlig unsinnig. Russland treibt Handel, ja eben jetzt nicht mehr, aber vorher mit den baltischen Staaten und überall. Ich habe mich gerade mit Finnland beschäftigt, die ein Riesenfiasko haben aufgrund ihres NATO-Beitritts, weil die Finnair nicht mehr über Sibirien fliegen darf. Die Finnair kann ihre ganzen Fernostrouten schlicht und einfach schließen. So sieht die Realität im Moment aus.
Wir müssen noch kurz etwas technisch werden. Sie haben bereits die verschiedenen Flugzonen erwähnt. Das ist für Laien ein bisschen schwer verständlich. Es gibt den nationalen Luftraum, es gibt diese Air Defense Identification Zone, also gewissermaßen die Luftverteidigungszone. Dann gibt es auch noch zivile Flugkontrollzonen. Und ich gehe davon aus, für alle gelten verschiedene Regeln. Aber man hat den Eindruck, die Medien machen diese Unterscheidung nicht, wenn sie von diesen Zwischenfällen berichten. Ist das so?
Im Prinzip ja, weil diese Luftraumregeln, die sind ja schon, ich sage jetzt mal einfach, uralt. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heute ist, aber früher war es so, dass der nationale Luftraum über 41.000 Fuß, also oben drüber Richtung Weltall, aufhörte. Das war dann in der Höhe sowieso internationaler Luftraum. Kann sein, dass man das jetzt verändert hat, aber so war das.
Und ein weiterer Begriff sind die sogenannten Alarmrotten. Das ist also eine Rotte von 2 bis 3 Jagdflugzeugen oder Abfangjägern, die die Lufthoheit eines Staats schützen sollen. Jetzt gehen die wahrscheinlich routinemäßig einfach mal in die Luft, üben auch etc. Das kann dann von anderen Staaten leicht missverstanden werden. Ist das also so, dass man das früher einfach zur Kenntnis genommen hat und heute schreibt man gleich Alarm?
Ja, das kann man so beschreiben, ja. Wobei, man muss sich auch mal über eines klar sein. Wenn jetzt irgendwo von einem Landflugplatz eine Alarmrotte aufsteigt, um ein Flugzeug abzufangen, dann existiert mal das grundsätzliche Problem, dass diese Flugzeuge im Prinzip gleich schnell sind, die gleiche Geschwindigkeit haben. Das heißt also, wenn jemand eben jetzt da eine leichte Luftraumverletzung begeht, unabsichtlich wahrscheinlich, aus Schlamperei vielleicht, dann muss aber der aufgestiegene Abfangjäger erstmal dorthin kommen, wo das Flugzeug war. Aber das ist ja dann gar nicht mehr da, weil die fliegen ja in etwa gleich schnell. Oder wenn man dann so eine russische Su-34, die der schnellste Flieger überhaupt ist, den können die gar nicht abfangen, weil der gibt einfach Gas und fliegt davon. Also man muss sich schon irgendwo fragen, was der ganze Zirkus soll.
Wenn man jetzt unbeabsichtigt in einen Luftraum eingedrungen ist, Sie haben es erwähnt, dann würde Kommunikation Abhilfe schaffen, dass man dann so schnell durchgibt. Moment, sorry, ich bin da ein bisschen falsch. Ist von außen schwierig zu beurteilen. Da muss man davon ausgehen, dass das jetzt in den vergangenen Fällen einfach zu wenig passiert ist, dass man da also nicht kommuniziert hat und daraus Missverständnisse entstanden sind.
Ganz offensichtlich. Es gibt ja auch so Notfrequenzen. Das ist die 121,5 zum Beispiel, auf die eigentlich jeder Flieger auf einem separaten Kanal offen haben sollte, weil wenn jemand also einen Notfall hat in der Luft, dann wird er auf dieser Frequenz erstmal bekannt geben, Leute, ich habe hier ein Problem. Oder andersrum spricht man eben jemanden, von dem man annimmt, dass er sich nicht richtig verhält, den spricht man auch auf dieser Frequenz an. Das ist absolut üblich und normal.
Bräuchte man da neue feste Kommunikationskanäle, irgendwelche bilateralen Hotlines, um Fehlinterpretationen zu vermeiden?
Ach, man kann die Welt überall überkomplizieren. Das ist unsinnig. Das ist alles etabliert seit 70 und mehr Jahren. Also das hat immer gut funktioniert und es ist immer das Gleiche. In dem Moment, wo eine feindselige Stimmung herrscht, dann werden einfach etablierte Verfahren und so weiter ad absurdum geführt.
Und wie sieht es aus mit dem oft zitierten Drohnenwall, den man unbedingt braucht in Europa, um Drohnen abzuwehren? Ist das militärisch sinnvoll oder eher Symbolpolitik?
Das ist reine Symbolpolitik. Ich meine, überlegen Sie doch mal, da gibt es eine Grenze vielleicht von 1000 Kilometer Länge und dann kommen ein paar Drohnen irgendwo längs geflogen auf diesen 1000 Kilometern. Wie soll man das überhaupt überwachen? Wie soll man das feststellen? Also das mit diesen Drohnen, auch wenn dann hier erzählt wurde, dass über den deutschen Flughäfen jetzt plötzlich oder in Oslo und Kopenhagen Drohnen rumgeflogen sind, da kann ich nur sagen, im letzten Jahr hatten wir in Deutschland über 2000 Drohnenmeldungen über deutschen Flughäfen. Und da hat kein Mensch auch nur einen Ton dazu gesagt. Und jetzt plötzlich werden dann 3, 4 Meldungen hochgepusht, die Flughäfen werden geschlossen und alles. Also das ist alles eine Riesenshow, die einen reinen politischen Hintergrund hat.
Das heißt, sobald beispielsweise höhere Militärausgaben verabschiedet sind, dann verschwinden diese Meldungen wieder aus den Schlagzeilen?
Nun, das wäre jetzt eine Prognose für die Zukunft, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben.
Angebliche oder wirkliche Luftraumverletzungen über Europa und wie sie zu interpretieren sind, Sie hörten zu diesem Thema den ehemaligen Piloten Peter Heisenko. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Sie hörten Konterfunk aktuell am Dienstag, dem 28. Oktober. Heute Abend empfängt Sie hier Achim Winter zu unserer täglichen Live-Sendung 1820 mit einer Reihe von Gesprächspartnern zu aktuellen Themen. 1820 gibt es, der Name ist Programm, um 18 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.